Letzte Woche hatte ich es euch schon angekündigt, es gibt eine Sonderfolge. Und genau die hört ihr jetzt gerade. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Sonderfolge von Verhört. Verhört ist letzte Woche 50 Folgen und damit 2 Jahre alt geworden. Und das geht vor allem aus 2 Gründen. Erstens, weil ihr hier alle regelmäßig reinhört und der Podcast damit Hörerinnen und Hörer und Interessentinnen und Interessenten findet. Aber auch, weil die Haufe Steuerredaktion und ganz viele andere Menschen im Hintergrund diesen Podcast unterstützen. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass es Zeit ist, auch mal etwas für die Redakteurinnen und Redakteure zu tun und Danke zu sagen. Als ich also vor einiger Zeit nach Berlin gefahren bin, um mich mit Thorsten Lüth zu unterhalten, habe ich in meinem Koffer etwas Platz gelassen und habe genau die Fragen mitgenommen, die unsere Redakteurinnen und Redakteure beschäftigen und die sie gerne dem Präsidenten des Deutschen Steuerberaterverbandes stellen wollten. Und genau diese Fragen, aber vor allem natürlich die Antworten von Thorsten Lüth, die hört ihr in der heutigen Sonderfolge. Mein Name ist Florian D. Weber und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anhören und bei den Antworten von Thorsten Lüth.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Ich bin mit meinen Fragen im Prinzip durch. Ich hatte aber vorhin schon angekündigt, es gibt noch eine Kategorie. Ich finde, man kann uns ein bisschen vergleichen. Du stehst ja als Vertreter der Steuerberaterinnen, Steuerberater und versuchst die Interessen zu wahren an ganz vielen Stellen. Und ein bisschen ist das, was ich auch mache für die Haufe Steuerredaktion. Der wesentliche Unterschied ist, mit dir schickt man jemanden, der eine Kompetenz hat, mit mir schickt man jemanden, der keinerlei Kompetenz hat. Also die Haufe Steuerredaktion hat im Prinzip den inkompetentesten Mann nach Berlin geschickt, aber ich habe ein paar Fragen. Dabei die Haufe Steuerredaktion, die ja auch wiederum Content macht für Steuerberaterinnen, Steuerberater und alle, die so in diesem Umfeld tätig sind. Und wenn du Lust hast, würde ich dir diese Fragen einfach jetzt mal genauso, wie sie mir gestellt sind, stellen. Ich hatte darum gebeten, dass sie mich bitte nicht blamieren sollen, weil ich kann es ja nicht beurteilen, ob das eine clevere Frage ist oder nicht. Und wenn du Lust hast, stelle ich dir genau diese Fragen.
Also ich bin auf die Fragen gespannt.
Ich gebe sie dir in genau der Reihenfolge, in der sie kamen. Und eine schiebe ich vorweg, weil die fand ich ganz, ganz lustig, weil auch das irgendwie offensichtlich Thema war. Die erste Frage, das ist die ich vorweg schicke und diese Rubrik, die nennen wir ganz kreativ Fragen aus der Haufe Steuerredaktion an Thorsten Lüth. Also das ist der kreative Rubriktitel, okay. Da machen wir auch noch so einen Einspieler.
Fragen aus der Haufe Steuerredaktion an Thorsten Lüth.
An Thorsten Lüth.
Und die erste Frage ist, stört es Sie, wenn du geduzt wirst?
Nein, das stört mich nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, also für mich gehört das aktuell dazu, immer auf dem Du zu sein. Also ich denke, also natürlich kann man das für sich in der Kanzlei, kann man das sicherlich mal überlegen, ob das ein gangbarer Weg ist. Aber ansonsten, glaube ich, würde ich das dosiert einsetzen. Und da muss schon eine gewisse Vertrauensbasis sein, glaube ich. Aber das kann jeder für sich entscheiden. Also ich würde da jetzt mich nicht für verbiegen.
Dann ist die Frage, darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen auch tatsächlich, welche strukturellen Steuerreformen wünschst du dir von der neuen Regierung?
Na, ich wünsche mir in erster Linie, dass es ein bisschen klarer wird und dass wir nicht so viele Fallkonstellationen haben. Also tatsächlich das Steuerrecht ein bisschen einfacher machen. Das sollte man auf jeden Fall auf den Weg bringen, entbürokratisieren. Das ist natürlich immer so, das sagt sich immer ganz schnell. Da muss man natürlich mal hingucken, was kann wirklich weg? Mhm. Ja, was brauchen wir nicht? Was brauchen wir aber im Zweifel für die Klarheit dessen, was wir tun? Dann doch. Aber ich denke, da kann einiges entrüppelt werden. Und das wären in meinen Augen auch Sachen, wenn wir entbürokratisieren und im Steuerrecht tatsächlich ein bisschen einfachere Lösungen haben, dann werden wir da auch, glaube ich, ein positives Grundverständnis wieder auch beim Steuerbürger haben. Mhm. Es muss ja einen Grund geben, warum ich glaube, 40% der Arbeitnehmer keine Steuererklärung abgeben. Obwohl Bund der Steuerzahler, glaube ich, 1069 oder so, ich weiß jetzt keinen,
genau, das ist genau
so um den Dreh. Über 1000 genau. Euro als durchschnittliche Erstattung. Kommt. Warum geben 40% der Arbeitnehmer ihre Steuererklärung nicht ab? Also ist es offensichtlich ja so komplex, jedenfalls im Kopf, dass die sagen, na, das, nee, da geht mir zu viel Lebenszeit verloren.
Ja, ja.
Ich habe ja noch nicht
mal. Ich verstehe es nicht, ich habe da ja.
Also, ich habe ja noch nicht mal Lust, die Sachen zusammenzusammeln, genau. Weil ich ja gar nicht weiß, was oder so. Also da ist doch, das zeigt doch eigentlich ein Grundproblem. Wenn ich ein bisschen wenigstens, also rudimentär verstehen würde, dann wäre auch das Verständnis für das System, also für dieses steuerliche System, was wir hier haben, wäre, glaube ich, umso einiges größer.
Es gibt eine Folgefrage dazu, mehr oder weniger. Welche drei Einzelmaßnahmen sollte die neue Regierung unbedingt umsetzen?
Einzelmaßnahmen, das ist jetzt schwer zu sagen. Jetzt könnte ich nochmal aufgreifen, diesen Punkt der Rentenbesteuerung. Ich glaube, den sollten wir lösen. Der ist im Interesse vieler. Wir müssen das Ganze ein bisschen einfacher machen. Ich habe Expertenkommission bürgernahe Einkommensteuer genannt. Da scheint mir schon was möglich zu sein, auch in der Umsetzung, was auch vielleicht nicht so viele Milliarden, wie dann immer gesagt wird, Milliarden an Steuereinnahmen mindert. Das wird da nicht passieren. Ich glaube wirklich, dass man sich mal den großen Linien widmen muss. Und das ist eben in meinen Augen, dass die Bürokratie abgebaut wird. Und auf der anderen Seite, dass wir die Digitalisierung in den Griff kriegen. Weil wenn ich das sehe, jedes Ministerium, alles ist nicht nur ein föderales Problem zwischen Bund und Ländern, sondern jedes Ministerium hat seine eigene Infrastruktur. Und die passt aber nicht zusammen. So, jetzt haben wir ein Digitalministerium. Ich wünsche dem Minister wirklich nur das Beste, dass das gelingt. Das bedeutet in meinen Augen aber auch, dass natürlich die Kompetenz dort also auch wirklich gepoolt werden muss und dass nicht mehr jedes Ministerium da auch noch die Entscheidung, weil wir brauchen am Ende dieses sogenannte Once-Only-Prinzip, dass der Bürger wirklich einmal seine Daten irgendwo hingibt und dann muss es auch reichen.
Ja.
Und dann nicht bei jedem Behördengang das neu abgefordert werden muss. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, damit wir dann auch, und das ist ja auch, alle auch die digitalen Medien richtig nutzen können. Sonst bringt uns das ja alles nichts.
Die nächste Frage ist, glaubst du, dass es den Beruf des Steuerberaters in 20 Jahren noch geben wird? Oder anders gefragt, würdest du deinem Kind heute noch dazu raten, in den Beruf des Steuerberaters zu gehen?
Mein Sohn ist 26 und bereitet sich gerade auf die Prüfung zum dazu. Also ja. Nein, ganz ehrlich, natürlich wird es den steuerberatenden Beruf in 20 Jahren noch geben, da bin ich fest von überzeugt. Aber wir hatten das ja in vielen Bereichen des Gesprächs ja schon, es verändert sich. Es verändert sich natürlich das Berufsbild. Wir arbeiten heute nicht, wie wir vor 10 Jahren gearbeitet haben. Wir werden in 10 Jahren auch ganz anders arbeiten. Aber tatsächlich, wenn ich mir überlege, dass bestimmte Aufgaben einfach kleiner werden, beziehungsweise sogar in Gänze wegfallen. Also ich habe in meinem Kopf noch genug Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, wo ein Mandant den Service eines Steuerberaters immer noch gut zu schätzen weiß. Und ich glaube, das ist das. Also diese Veränderung müssen wir annehmen. Wir müssen unsere Mitarbeitenden qualifizieren, damit wir sie auch mitbekommen. Denn das sind doch in der Regel auch dankbare Mitarbeitende in so einer Kanzlei, die wissen eben, dass sie da einen guten Job haben, wenn es ihnen dann Spaß macht. Und insofern, ich bin da zuversichtlich. Aber es wird sich immer ändern, klar. Aber es ist viel Leben von Veränderung.
Ja, absolut. Die nächste Frage greift also, glaube ich, genauso ein bisschen auch auf das Thema Veränderung hin. Und die lautet, glaubst du, dass der Personalmangel, also jetzt dann anderer Rahmen, in der Finanzverwaltung irgendwann dazu führen wird, dass das Steuerrecht radikal vereinfacht wird? Auch da noch eine Ergänzung. Oder rechnest du damit, dass es komplex bleibt, aber die Abwicklung in noch stärkerem Maße durch Computer übernommen wird?
Sicherlich wird die Entwicklung nicht aufzuhalten sein. Es wird schon einiges, also ohne das Dazutun der Menschen, erfolgen im Prozess. Was mir wichtig ist, und das habe ich auch deshalb auch quasi die Gespräche mit der Finanzverwaltung auch direkt, auch im Bundesland, auch hier mit der Deutschen Steuergewerkschaft, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass der Prozess so digitalisiert wird, dass wir alle etwas davon haben. Es nützt uns nichts, wenn ich zwar irgendwie einen digitalen Prozess in der Finanzverwaltung abbilde, aber dann gesagt wird, okay, dann machen wir mal, dann bräuchten wir noch diese Informationen und hier führen wir nochmal ein neues Formular ein. Und so, das ist ja bei uns dann im Grunde genommen etwas, was dazu führt, dass wir eigentlich trotz Digitalisierung also noch mehr arbeiten.
Ja,
ja. Und wenn ich mir die Auswüchse der Formulare ansehe, man sieht sie ja heute glücklicherweise, sag ich mal, nicht mehr so im Papier. Ja, aber ganz ehrlich, als wir damals meine erste Steuererklärung gemacht haben, da hatte die Anlage N zwei Seiten. Mhm. Eine Vorder- und eine Rückseite. Mhm. So, jetzt ist es schon ein Faltblatt. Es ist schon lange ein Faltblatt. Aber jetzt gibt es eine neue Anlage für die Vermietung von Ferienwohnungen und so weiter und so fort. Die Angaben werden immer detaillierter. Beschränken wir uns auf das Wesentliche. Ja, damit das lebbar bleibt. Und ich denke einfach, und deshalb auch der enge Austausch auch mit der Verwaltung, wir müssen den Prozess gesamt denken und wenn wir ihn dann vereinfachen, dann müssen wir ihn für alle Seiten vereinfachen und nicht für eine Seite vereinfachen und dann sagen, ach, jetzt haben Sie ja wieder ein bisschen Ressourcen. Jetzt hätte ich aber gern noch diese Angabe. Ja, also das darf eben nicht passieren. Und es häuft sich aber, dass man das Gefühl hat, und das meine ich jetzt nicht nur in Richtung Finanzverwaltung, auch in Richtung deutsche Rentenversicherung und so, das ist Begehrlichkeit, jeder digitale Prozess irgendwelche Begehrlichkeiten geweckt und die gehen dann auf unsere Kappe.
Ja, ja.
Und das brauchen wir doch eigentlich nicht. Deshalb die Zusammenarbeit.
Mhm. Jetzt wird es so spezifisch, dass ich tatsächlich auch aussteige. Deswegen lese ich es auch genauso.
Gucken wir mal, ob ich einsteige.
Da bin ich mir sehr sicher sogar. Glaubst du, dass Deutschland ein elektronisches Meldesystem für B2B-Umsätze früher einführt, als es die EU-Kommission im Rahmen der WIDA-Initiative für grenzüberschreitende Umsätze plant? Hinweis aktuell 1.7.2030.
Also glauben, woran soll ich glauben? Dass es kommt... Das ist der Punkt. Also, und ob es jetzt etwas früher kommt oder etwas später, das kann ich nicht beurteilen. Das wird von vielen Faktoren abhängen, die wir tatsächlich heute noch nicht wirklich greifen können. Ja, da geht es um die Datenflut, die dann auch dadurch ja irgendwo, die wird ja irgendwo abgebildet, da wird mitgearbeitet. Also, da müssen sich andere Leute mit beschäftigen. Ich sage nur, wenn wir sowas machen, dann müssen wir das natürlich auch richtig denken, weil es nützt nichts, wenn es so eine Plattform gibt, ohne dass wir als Steuerberaterinnen und Steuerberater diesen Kenntnisstand auch haben. Das heißt also, es muss im Grunde genommen gewährleistet sein, dass wir die gleichen Daten haben, die auch die Finanzverwaltung hat. Weil alles, was da unter Umständen abweicht, das würde am Ende unsere Arbeit enorm erschweren. Also im Grunde, wenn diese Plattform besteht, muss immer gleich, die Daten müssen an den, also das meine ich wirklich als muss, ja, nicht sollten, sondern müssen wirklich an die Steuerberaterinnen und Steuerberater gehen, die entsprechend bevollmächtigt sind. Und dann haben wir den gleichen Datenstand wie die Finanzverwaltung. Und dann gelingt es uns in Echtzeit, also auch wirklich taggenau Auswertungen zu fahren und in die Beratungsfelder einzusteigen, das ist elementar. Wenn das nicht gelingt, dass der Berufsstand dort gleich mitgenommen wird, dann werden wir zunehmend feststellen, dass unter Umständen die Datenwege vom Mandanten zu uns plötzlich andere Sachen beinhalten als der Datenweg, der dann über die Plattform gelaufen ist. Mhm. Das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Weil dann suchen wir immer nur nach den Differenzen und das bringt niemandem was.
Ja. Dankeschön. Die nächsten beiden Fragen beziehen sich tatsächlich auf Themen, über die wir schon gesprochen haben. Das eine hatten wir im Rahmen deiner ersten Amtsperiode gesprochen, geht um Corona und jetzt Corona-Hilfen. Bewilligungsstellen werden auch noch in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich sogar Jahren die für die Mandanten eingereichten Schlussabrechnungen der Corona-Hilfen prüfen. Hier kommt es immer wieder zu kleinteiligen Nachfragen, bösen Überraschungen für die Mandanten und nicht selten landet der Streit beim Verwaltungsgericht. Viele Steuerkanzleien sind mit dem ganzen Prozedere rund um Corona-Hilfen sehr unzufrieden. Hätte es aus deiner Sicht Möglichkeiten gegeben, das Verfahren, in dem die Steuerkanzleien ja eine sehr wichtige Rolle spielen, effizienter zu gestalten?
Ja, das hätte es.
Hast du ja auch schon ein bisschen was erzählt.
Ich hab ja dazu auch schon was gesagt und ich war ja in den Prozessen wirklich eingebunden und ich kann vielleicht einen Punkt mal rausgreifen, als dann nach der Ministerpräsidentenkonferenz kurz vor Ostern, manche erinnern sich an den Ruhetag, an den Gründonnerstag, also in dieser Ministerpräsidentenkonferenz wurde ja damals auch die Wirtschaftshilfe, Überbrückungshilfe 3 nochmal erweitert oder es wurde eben dort besprochen, dass neue Wirtschaftshilfen nochmal gemacht werden müssen und dann hat man das Programm erweitert und dann gab es ja so diese Digitalisierungs- und Hygienemaßnahmen und sowas und das war ja damals auch nicht definiert so richtig. Mhm. Das entwickelte sich über die Wochen, das waren die Wochen, wo auch die Kollegen in den einschlägigen Foren immer gesagt haben, ja, es ist jeden Freitag das Gleiche, ja klar, weil wir am Donnerstag getagt haben, das war eine Donnerstagsbesprechung und dann war eben Freitag sind dann die FAQs geändert worden. Mhm. So, ich fand es natürlich auch leidig, aber es war die Zeit und es musste manches konkretisiert werden. Es wurde, also manche sagen, es ist, und es ist auch in vielen Fällen so gewesen, sie sind eingeschränkt worden, aber manche Sachen mussten ernsthaft konkretisiert werden, weil das hätte sonst zu Ausmaßen geführt. Und ich habe damals gesagt, passt auf, es ist ohnehin schon im Antragsverfahren eine wahnsinnig lange Bearbeitungsdauer. Wir müssen einen Weg finden, dass wir eine Rechtssicherheit bekommen. Jedenfalls, sagen wir mal, wenn wir auch keine absolute, aber eine relative, dass man sagt, also ich muss mich darauf verlassen können, weil das ist für die Unternehmen ja wichtig, dass nicht erst im Antrag, also vielleicht im nächsten Jahr, 2026, abschließend darüber entschieden wird, ob diese Digitalisierungsmaßnahme eine Digitalisierungsmaßnahme im Sinne der Corona-Wirtschaftshilfen ist. Mhm. Und wir haben dann auch mit einigen mit einigen Bewilligungsstellen der Länder und auch mit dem Bund da so überlegt, wie kann man das machen und haben als größtes Problem gesehen, dass dadurch natürlich eine Bearbeitungszeit sich verlängert. Aber die Bearbeitungszeit war sowieso, ich sage mir jetzt mal unkalkulierbar, manches ging schnell, manches wusste man nicht warum, aber dauert eben länger. Das kam ja auch so ein bisschen auf den Einzelfall an. Insofern hat er eh keine Rechtssicherheit, dass er zu einer bestimmten Zeit das Geld hat. Und insofern haben ja viele andere Zwischenfinanzierungswege gesucht. Mhm. Deshalb war das mit der Zeit sowieso schon ein Problem. Und dann haben wir gesagt, naja Mensch, also dann lass uns doch, wenn jemand akzeptiert, dass es länger dauert, soll er faktisch ein Kreuz machen und sagen, ich akzeptiere das, dafür habe ich aber dann eine Rechtssicherheit, dass dieses, dass das geprüft wurde und für gut befunden wurde.
Ja.
Und damit sind wir dann rausgegangen, haben das allen Ländern vorgestellt und hatten dann also Zustimmung, hatten einen Termin gesetzt und auf der allerletzten Rille hat dann ein Bundesland, was schon wichtig ist, denn also alle wichtig, aber ein größeres Bundesland hat dann gesagt, nein, das machen wir nicht mit. Und dann war das eben gekippt. Und das hätte tatsächlich ja dazu geführt, dass wir heute relativ entspannt gewesen wären. Ja, und der Rest ist ja angesprochen worden, diese kleinteiligen Beleganforderungen und Nachforderungen, Nachweise und so. Das ist das eine. Das andere ist natürlich aber, dass der Unternehmer natürlich gerade für bestimmte Investitionen gerne Rechtssicherheit gehabt hätte. Und das hätten wir auf den Weg bringen können. Das ist dann leider gescheitert. Ich fand das damals eine gute Idee und habe da auch viele in den Bewilligungsstellen und auch im Bundeswirtschaftsministerium gehabt, die das ähnlich fanden, die auch gesagt haben, ja, das ist ein wichtiger und guter Punkt. Und das hat leider nicht funktioniert. Ja, jetzt 2026 dann endgültig zu wissen, ob man da einen Anspruch hatte oder nicht oder vielleicht sogar noch länger, wer weiß. Also im Moment mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass das Anfang 2026 ausreicht, aber das wird man sehen, steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass man das jetzt schnell beenden möchte. Also die Hoffnung ist noch da, dass wir doch pragmatische Lösungen finden, um da jetzt endlich durchzukommen.
Ja. Ja, aber es ist natürlich unabhängig davon, hart zu warten, ne? Und letztendlich immer noch, also auch diese Arbeit jetzt immer noch zu haben, 3 Jahre später, wenn man es mal ganz grob, also es ist schon hart.
Ja, und jedes Programm hat dann ja auch wieder andere Feinheiten.
Ja.
Ja, und jedes Mal muss man sich da neu reindenken, ja, das alles nochmal zusammensuchen und nochmal die FAQs lesen. Wie war es denn jetzt eigentlich? Wie ist denn jetzt der Stand? Und manchmal auch die alten FAQs. Was war denn damals der Stand? Also ist es für uns als Berufsstand, ist es jetzt wirklich auch wichtig, dass wir da auch jetzt mal, ja, einen Deckel drauf machen, ja, können. Ja.
Ja. Und die letzte Frage, die ich bekommen habe, die bezieht sich auch auf ein Thema, über das wir schon gesprochen haben, ein Thema, an dem ich selber auch sehr interessiert bin. Und da kann ich an der Stelle schon mal allen Hörerinnen und Hörern, die bis hierhin durchgehalten haben, schon mal vorwegnehmen. Da werden wir auch noch mal in einer anderen Folge drüber sprechen. Da geht es um die Ausbildungsinitiative. Und da ist die Frage an dich, wie zufrieden bist du mit den Ergebnissen der Ausbildungsinitiative vom Deutschen Steuerberaterverband, der Steuerberaterkammer und der DATEV? Und dann gibt es auch den Hinweis, es wurde kritisiert, dass die Initiative nicht die Realität in den Kanzleien widerspiegelt und dass einige Kanzleien noch nicht auf dem Stand sind, der angepriesen wird. Wie ist deine Einschätzung dazu? Hast du ja auch schon vorher was dazu gesagt, Thema Authentizität.
Ja. Ja, also erstmal ist die Kampagne ja auch nur ein, also nicht nur, ich würde nicht nur im Sinne von klein, sondern wir brauchen einen Impuls. So. Und den Rest müssen wir Kolleginnen und Kollegen natürlich machen. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, also das muss man dabei natürlich auch wissen. Es gibt den Bereich zahlt sich Ausbildung, da kümmern wir uns ganz speziell um die jungen Leute. Mhm. So, also da werden die sozialen Medien bedient. Man sagt ja immer, wenn ihr das nicht seht, dann ist alles gut. Also dafür gibt es ja auch Leute, die sich besser damit auskennen als wir und die auch diese Filme machen und die sozialen Medien so bespielen, um eben sie einem jungen Publikum auch nahbar zu machen. So, das ist der eine Teil. Das heißt, da richten wir uns tatsächlich an Menschen, die sich noch damit beschäftigen, wo will ich mal in meinem Leben hin? Also das kann auch der 14-Jährige sein, der schon darüber nachdenkt, das kann der 16- oder 18-Jährige sein. Aber auch, das kann von mir aus auch jemand sein, der irgendwo so beim Studium merkt, das ist nicht so das, was er wollte und dann vielleicht doch noch den Quereinstieg kriegt. Dann gibt es den Bereich gemeinsam handeln, wo im Grunde wir die Ausbildungsbetriebe ansprechen, wo wir die Kollegen ansprechen, wo sie sich Material abholen können, Infos, Tipps und sowas alles. Und dann ist es für mich eben der Punkt, ich kann den Vorwurf nicht so ganz greifen, die Kanzleien können das nicht abbilden. Es können Praktikumsplätze angeboten werden. Das machen wir auch regelmäßig in der Kanzlei, dass die dann eben mal eine Woche dann mit durchlaufen und mal so die einzelnen Bereiche kennenlernen. Und dann sehen sie ja, was in unserer Kanzlei auf sie zukommen würde. Und dann können sie das vielleicht beurteilen. Aber es geht jetzt ja erstmal darum, haben wir einen spannenden Beruf oder haben wir ihn nicht? Und ich sage, wir haben den tollsten Beruf. Und wir haben Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich kann mit Steuerfachangestellter anfangen und ich kann am Ende Steuerberater sein. Das ist was. Also ich kann den Weg machen, ohne Studium kann ich den Weg machen zum Steuerberater. Und das bieten ja kaum. Also im freien Beruf haben wir das exklusiv sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, mir fällt keiner.
Und warum sagen wir jetzt, das können wir gar nicht bieten, was dort angeboten wird? Wir sagen, das ist ein toller Job. Mhm. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr das auch authentisch rüberbringen. Ja. Und dann kann euch ein junger Mensch, der gerade anfängt, kann euch doch auch dabei helfen.
Ja.
Ja, hört ihm doch zu. Lasst ihn doch mitdenken und mitreden. Und dann ist doch alles in Ordnung. Wir können das doch alles bieten. Und es geht mir nicht darum, ob eine Kanzlei besonders digital und besonders weit vorne ist oder ob der Inhaber da vielleicht schon mal den einen oder anderen Zug nicht mitgemacht hat. Aber vielleicht helfen die jungen Leute, diese Züge mitzugehen. Also es ist, mein Gott, lassen wir uns doch mal drauf ein und zerreden es nicht. Also so viele Möglichkeiten, solche Kampagnen zu starten, werden wir auch nicht haben. Also das ist dann auch irgendwo ein Ressourcenpunkt. Aber wenn wir uns diese Zahl sich Ausbildung-Kampagne ansehen und wir sehen die Verweildauer der jungen Leute in unseren Angeboten. Und wir messen dann, dass wir über 4 Minuten die Leute in diesen auf diesen Seiten halten, dann ist das also aus heutiger Sicht und aus Auswertungssicht enorm. Mhm. Sie beschäftigen sich damit.
Total.
So, und die Erwartungshaltung ist erstmal, ich interessiere mich dafür. So, und jetzt muss ich natürlich, und da bin ich wieder dabei, da muss jeder mithelfen. Jetzt müssen wir das nutzen, dass wir da jemanden haben, der sich dafür interessiert. Mhm. Mehr noch nicht. Mhm. So, jetzt muss ich mein Angebot machen. Das heißt, ich muss konsequent jetzt auch sagen, ja, ich bin bereit auszubilden. Das ist ja auch ein Problem. Viele Kollegen bilden gar nicht aus. Ja, ich bilde aus. Es ist eine Botschaft. Ja, ich gehe in eine Schule. Ja, ich beschäftige mich in sozialen Medien. Ich verkaufe das, was ich tue.
Ja, wofür ich im Idealfall ja selber auch brenne.
Und genau, und da brenne ich doch eigentlich für. Sonst, also ich meine, es gibt leichtere Jobs als unser.
Mein.
Ja. Ich muss doch, also, und sage ich einfach mal so, und dann, das ist doch schon die Grundvoraussetzung, dass ich brenne für diese Aufgabe. So, und warum, wir haben so viel Potenzial. Also, und ich sage mal, der Job bietet so viele Möglichkeiten. Und ich habe ja immer diesen Begriff, der Steuerfachangestellte, dieser Ausbildungsberuf ist die Königsklasse des kaufmännischen Berufs. Was kann ich mit dieser Grundlagenausbildung anfangen?
Ja.
Ein bisschen steuerliches, betriebswirtschaftliches Grundverständnis, das nützt mir, egal was ich danach, was sich noch im Leben öffnet. Mhm. Aber wenn ich, da kann ich ja wieder aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich einmal da so drin bin und ich fühle mich da so sauwohl, dann will ich auch gar nicht mehr abbiegen.
Ja,
ja, also ja. Das ist ja unsere Chance. Wenn wir es richtig anstellen, dann ist das eigentlich, haben wir eigentlich kein Nachwuchsproblem mehr. So, wir müssen noch ein bisschen an der Steuerberaterprüfung arbeiten. Das ist natürlich noch ein großes Thema. Das betrifft uns Verbände natürlich auch. Das ist ja so etwas für mich, wo ich sage, wir müssen schon beachten, dass sich die Lebensrealitäten über die Jahrzehnte jetzt geändert haben und wir nicht mehr diese Planungen haben, so wie ich das vielleicht im Kopf habe. Ich wusste damals während der Ausbildung schon, mein Weg geht zum Berater.
Ja.
Ja, das war für mich so klar. Und das war mir völlig egal, wie lang das ist. Da wollte ich hin. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so verbreitet. Mhm. Jedenfalls habe ich das schon in der Generation meines Sohnes erlebt. Und ich glaube, das ist weiter so, dass man eben so und dann darf am Ende natürlich nicht eine Prüfung stehen, die sehr hart ist und die auch so bleiben wird. Also das wird schon eine sehr schwierige Prüfung sein und die wird auch qualitativ mit Sicherheit nicht erleichtert. Aber man kann viele Sachen verbessern. Modularisierung ist da ein Thema, vielleicht zweimal im Jahr. Also so, dass eben tatsächlich auch einzelne Bewertungen die bestanden sind dann gelten auch als bestanden und dann
verstehe, ja.
Modularisiert man das und macht im Grunde genommen nur noch die
noch fehlenden,
in denen man durchgefallen ist und es ist auch nicht besonders zielführend, dass man sagt, also man darf das nur also dreimal machen. Warum eigentlich? Ja, also wenn jemand, ich sag mal, kurz vor diesem Schritt steht und er hat dann eben, er bräuchte dann theoretisch 4 Jahre, sind das wirklich ja sehr gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeitende.
Ja.
Also
ja.
Warum wollen wir da eine Schranke einsetzen? Ja, also das sind so ein paar Punkte, die im Rahmen der Steuerberaterprüfung mir jetzt so spontan einfallen, wo man sagt, also da müssen wir was tun, da sind wir auch auf dem Weg, da passiert auch was. Mal gucken, wie wir das noch verständigt kriegen, dann gehört natürlich die Verwaltung, muss dann natürlich auch ein gehöriges Wort mitsprechen. Und aber ich glaube, wir werden da was bewegt kriegen.
Mhm. Ja, und das waren sie schon, die
Fragen aus der Haufe Steuerredaktion an Thorsten Lüth.
An Thorsten Lüth.
Und damit bedanke ich mich natürlich nochmal ganz recht herzlich bei Thorsten Lüth fürs Beantworten der Fragen. Ich habe sie 1:1 so mitgebracht, wie sie mir gestellt wurden. Vielen, vielen Dank fürs Beantworten und natürlich auch danke an euch fürs Reinhören. Und dann hören wir uns in genau einer Woche wieder, wenn es dann weitergeht mit den ganz regulären Folgen von Verhört und dann mit der regulären Folge 51. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sagt bis dahin. Ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.